schön, dass heute Sonntag ist. So schön, dass du dich heute aufgemacht hast, hier im Haus des Herrn Gott zu loben, Gott zu feiern. So schön, dass du den Livestream angeschaltet hast. Und ich freue mich, dass wir jetzt eintauchen in Gottes Wort. Ich habe ein Thema heute mitgebracht, das mich schon eine Weile ein bisschen beschäftigt und wo ich das Gefühl habe, dass Meinungen ziemlich weit auseinandergehen und vielleicht auch ein Thema, das ein bisschen angefochten ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über schwierige Themen auch sprechen. Und deswegen heißt heute die Botschaft: Gehorsam leben. Schön, sagt jemand. Und das ist wirklich die Reaktion, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Okay, im Alten Testament finden wir für das Wort Schama 65 Mal das Verb gehorchen. Und im Neuen Testament, und ich muss mich jetzt konzentrieren, hupokoei, heißt Gehorsam, und hupo kommt von unter und akuo von hören. Und die Definition davon ist, aus einer untergeordneten Position hören, um das, was erwartet und beabsichtigt ist, einzuhalten. Also das ist die biblische Definition von Gehorsam oder diesem Wort hupokoei, ich sage es nochmal, aus einer untergeordneten Position hören, um das, was erwartet und beabsichtigt ist, einzuhalten. Und da geht es schon los. Um eine untergeordnete Position einzunehmen, muss ich ja erstmal eine Autorität akzeptieren, nicht wahr? Das heißt, da fangen schon bei manchen die Schwierigkeiten an, oder wir empfinden das als schwierig, Autoritäten zu akzeptieren. Es fällt uns nicht leicht und es bezieht sich generell auf viele Bereiche in unserem Leben, weil Autorität auch mit sehr vielen negativen Dingen belastet sein kann. Menschen mit Autorität haben in der Geschichte und auch schon in unserem persönlichen Leben, in unserer Vergangenheit, eine Menge Schaden angerichtet, weil sie ihre Autorität missbraucht haben. Und genau aus dieser negativen Erfahrung heraus wird dieses Thema dann oft durch die Brille gesehen, dass wir Angst haben, dass das nochmal geschieht oder sich wiederholen könnte. Und das will man nicht. Und deswegen ist es auch irgendwo komplett natürlich, dass viele von uns eine negative Assoziation mit dem Thema Autorität haben. Aber aus Angst vor dem einen Extrem, dort, wo wir Autorität als schmerzhaft empfunden haben, habe ich das Gefühl, haben wir verloren, was die Bedeutung von Autorität eigentlich ist und dass gesunde Autorität nichts Negatives ist, sondern auch was Gott gegeben ist. Und da würde ich gerne heute mal drüber gucken. Das Wort Autorität wird heute oftzutage mit dem Wort toxisch verwechselt, was absolut negativ belastet ist. Und dabei ist die Bedeutung von Autorität eigentlich ganz einfach gesagt. Es gibt einen Befehlenden und es gibt einen Gehorchenden. Juri hat mir gesagt, ich soll sagen, Wikipedia ist nicht die coolste Quelle, um zu zitieren. Aber ich persönlich finde diese Definition ganz gut und deswegen lese ich sie vor. Autorität, lateinisch auctoritas, das sind Personen oder Instanzen, und jetzt Obacht, die ohne Zwang auszuüben, Gehorsam beanspruchen und einwerben. Voraussetzung der Autorität ist eine Hierarchie, in welcher der Befehlende dem Gehorchenden in Bezug auf die Inhalte des Befohlenen übergeordnet ist. Es geht also nicht darum, dass Autorität unterdrückt oder unterwirft, sondern dass eine natürliche Hierarchie anerkannt wird. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht für natürliche Hierarchien, zum Beispiel Gott und Mensch, Eltern und Kinder, Chef und Angestellte zum Beispiel. Und die Frage, die man sich ja stellen muss, wenn wir über Gehorsam sprechen, ist ja, was sagt denn die Bibel dazu, oder? Wäre so gut, wenn wir uns als Kirche fragen, was sagt die Bibel zu einem schwierigen Thema? Was denkt Gott darüber? Was steht in seinem Wort? Denn es wird schon oft versucht, sein Wort so zu verdrehen, dass wir Gott nicht mehr als autoritär anerkennen, weil es nicht in unser Bild passt, in unser Gottesbild von einem liebenden Vater. Sondern die Prägung geht im Moment eher dorthin, viel mehr darüber zu sprechen, über Jesus als mein Freund und Beziehung auf Augenhöhe, was auch absolut wahr ist und ein Wahrheitspol der Bibel ist, dass Gott Mensch geworden ist, um auf meine Ebene zu kommen, sich mit mir zu identifizieren und dass dort diese Beziehung ist. Aber nur weil dieser eine Wahrheitspol wahr ist, bedeutet das nicht, dass es den anderen Wahrheitspol nicht gibt und dass Gott sehr wohl eine Autorität ist, der wir uns auch unterordnen. Ich sehe es gerade in Beziehungen, wo Männer, die eine stärkere Rolle haben, diese Beziehungen als ungesund eingestuft werden, selbst wenn die Frau dieses Modell einer Beziehung als richtig empfindet und auch für sich akzeptiert. Ich habe es auch schon erlebt, gerade in der Zeit, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, dass ich belächelt worden bin, wenn ich mal so einen Satz gesagt habe wie, ja, da muss ich meinen Mann noch um Erlaubnis fragen. Was? Du musst deinen Mann um Erlaubnis fragen? Was ist denn das für ein Macho? Du musst doch gar nicht um Erlaubnis fragen. So, sondern auch wenn ich das für richtig halte, es ist ja meine Entscheidung, dass ich ihn um Erlaubnis bitte, wird mir trotzdem vermittelt irgendwie, nee, das ist eine toxische Beziehung, nur weil ich die Autorität von meinem Mann anerkennen möchte. Aber dazu sage ich später auch noch was. Ich sehe das zum Beispiel im Thema Erziehung, dass Erziehung heutzutage so weit geht, dass Eltern sich fragen, ob mein Kind teilen oder vergeben muss, wenn es das nicht möchte, weil die Bedürfnisse und die Gefühle des Kindes wichtiger sind, als dass es Gehorsam lernt. Und wir sehen dann oft die Folgen, wenn sie dann in die Schule kommen und bei den ersten Elternsprechabenden dann Rambazamba ist und die Eltern fordern, ich habe sowas selber schon erlebt, können Sie denn nicht mal dafür sorgen hier, dass die Rabauken hier zur Ruhe kommen? Das ist nicht die Aufgabe der Lehrer, die Kinder zu erziehen. Und es ist, wenn deine Kinder zu Hause nicht gelernt haben, eine natürliche Hierarchie anzuerkennen, wie sollen sie dann dem Lehrer gegenüber Respekt bringen und eine natürliche Hierarchie anerkennen? Ich weiß, das Wort autoritäre Erziehung ist ein Triggerpunkt, aber nur wenn du es damit verbindest, dass es eine lieblose und gewaltvolle Erziehung wäre, was das Wort eigentlich nicht hergibt. Ich würde von mir behaupten, ich habe meine Kinder autoritär erzogen, weil ich wollte, dass sie eine Hierarchie anerkennen. Ich bin der Befehlende und du bist der Gehorchende. Und dort, wo du sagst, ich möchte mein Kind nicht autoritär erziehen, sondern anti-autoritär, muss ich mich dann schon fragen, bedeutet das, dass wir unsere Kinder nicht mehr lehren wollen, eine natürliche Hierarchie anzuerkennen? Einfach eine Frage, die ich mal in den Raum stellen will. Und das eine, was ich jetzt gerade alles besprochen habe, ist ja so ein Ist-Zustand, den Mia gerade beobachtet und wo du sagen kannst, ja Mia, das sind deine Meinungen und das sind deine Gedanken und das ist richtig, darüber können wir diskutieren, darüber können wir reden, aber wohin wir jetzt gleich gehen wollen, ist der Soll-Zustand. Also das, was bis jetzt war, waren so ein bisschen meine Beobachtungen. Aber was jetzt kommt, ist, was die Bibel eigentlich zu dem Thema sagt und wo ich persönlich denke, da ist nicht so viel Diskussionsraum, denn das ist jetzt nicht mehr meine Meinung, sondern das ist das, was im Wort Gottes steht. Ich möchte gerne mit euch in die Bibel gucken, um zu sehen, wie wir als Christen ein Leben führen können, was Gott wohlgefällt, weil wir so leben nach dem, wie er Gehorsam definiert und sich für uns gedacht hat. Ich möchte dieses Wort gerne auch wieder mit einer positiven Sicht füllen und zeigen, dass es gut ist, achtsam zu sein, dass nicht schon wieder Unterdrückung passiert. Es ist immer gut, achtsam zu sein, aufzupassen, dass sich die Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen, aber dass wir auch keine Angst haben müssen vor Wörtern wie Autorität und Gehorsam. Und ich würde gerne vorher beten, bevor wir reingehen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein liebender Vater bist und dass du deinen Sohn für uns gesandt hast und dass du jeden Einzelnen siehst, da wo er ist und liebst von ganzem Herzen. Aber ich danke dir auch, dass du uns in deinem Wort Wegweisung gibst und dass dein Wort uns auch lehrt. Und ich möchte dich für uns alle bitten, heute Vormittag für offene Herzen, dass überall da, wo der Feind vielleicht so Möglichkeiten streuen möchte, dass man sich angegriffen oder verletzt fühlt, dass wir das brechen in Jesu Namen, sondern dass es dein Heiliger Geist ist, der durch die Herzen, der durch die reingeht und die Herzen anrührt und vielleicht Dinge ansprechen möchte und dass wir auch offene Ohren dafür haben wollen. Wir wollen eine Kirche sein, die dir wohlgefällt. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht ihre eigenen Wege verfolgt oder auf ihre eigenen Meinungen baut, sondern wir möchten gerne dir gefallen, Vater. Und deswegen bete ich, dass du diese Predigt dazu gebrauchst, dein Reich zu bauen und uns einen Schritt vorwärts zu bringen und dass es Frucht tragen wird. Und bitte hilf mir, weise Worte dafür zu finden. In Jesu Namen. Amen. Okay. Meiner Meinung nach akzeptieren wir schon diese natürliche Hierarchie in dem Moment, wo wir uns bekehren. In dem Moment ordnen wir unser eigenes Leben Gott unter. Wir sagen nicht mehr, mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Wir ziehen den alten Menschen aus, wir werden eine neue Schöpfung. Gott ist unser Vater, Gott ist unser König und das kann ich mit vollem Herzen akzeptieren und mich ihm gerne unterordnen. Und das führt zu Folgendem. Punkt Nummer 1. Gehorsam aus Liebe. Dafür gucken wir mal rein in Johannes 14, Vers 15 bis 26. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und der Welt nicht? Und Jesus antwortet dann nochmal genau mit dem Kriterium, was den Unterschied macht. Nämlich, Jesus antwortete und sprach zu ihm, hier ist die Essenz. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und vielleicht ist es gerade heute so ein Tag, wo der Heilige Geist uns auch nochmal erinnern möchte und uns lehren möchte, was Jesus zum Thema Gehorsam sagt. Ganz deutlich geht daraus hervor, was wir auch schon in der Definition von Autorität gehört haben, es passiert ohne Zwang. Jesus sagt nicht, ihr sollt mir gehorchen, weil ich es so sage und weil ich euch dazu zwinge und euch unterwerfe, sondern Jesus betont bestimmt 3 oder 4 Mal, wie wir hier gerade gelesen haben, die Motivation, Gott gehorsam zu sein, ist Liebe. Und aus Liebe gehorsam zu sein, muss ich euch sagen, das funktioniert für mich wirklich besonders gut. Das ist was, das haben meine Eltern schon früh erkannt. Ich habe das Beispiel bestimmt auch schon mal erzählt. Ich bin, ja, ein bisschen, also ich war am Anfang voll lieb als Kind, sagt meine Mutter auch. Ich war ein richtig liebes Kind, aber es kamen dann schwierige Phasen. Pubertät zum Beispiel. Und meine Mutter, die hat ganz früh schon mich so, mein Herz so gewinnen können, dass ich mein Herz nicht für sie verschlossen habe. Ich weiß noch, als ich 14, 15 war, mich entschieden habe, meine eigenen Wege zu gehen. Ich wollte nicht mehr Christ sein. Ich habe mir so gedacht, ich habe das alles gehört, ich habe das alles geprüft und ich will es mal alleine versuchen. Und meine Eltern haben das ja auch gemerkt. Ich war dann auch mehr auf Partys. Ich hatte einen nicht christlichen Freund. Und anstatt dass meine Mutter mich an den Tisch setzt und sagt, wenn du Sex vor der Ehe hast, dann werde ich dich zu Hause rausschmeißen. Ich weiß nicht, was das bei mir bewirkt hätte. Wie ich mich kenne, wahrscheinlich, das werden wir ja mal sehen, ob, ob du so weit gehen würdest. Was meine Mutter getan hat, ist, sie hat mir gesagt, wir haben dich geprägt, wir haben dich gelehrt, du weißt, was richtig und was falsch ist. Und ich möchte dir nur sagen, dass falls du aus irgendeinem Grunde schwanger werden solltest, dann kommst du nach Hause. Du läufst nicht weg. Mein Vater, der war damals Vizepräses im BFP, und sie hat mir gesagt, es ist egal, was die Leute denken, egal, was die Leute sagen, du wirst immer nach Hause kommen. Du wirst das Kind nicht wegmachen, du wirst dich nicht schämen und einfach gehen, sondern hier ist dein Platz, hier bist du geliebt und wir gehen da gemeinsam durch. Ratet mal, was das mit mir gemacht hat. Mir hat es gezeigt, dass meine Eltern mich so sehr lieben und ich liebe sie auch und ich möchte aus Liebe zu ihnen, möchte ich ihnen auch diese Schmach ersparen und das erleben zu müssen, diesen Schmerz ersparen. Und so habe ich mich entschieden, gehorsam zu sein. Das hat mir so geholfen, dass nicht dieser Druck und dieser Zwang kam, sondern ich mich aus Liebe entscheiden konnte, gehorsam zu sein. Ich erlebe das auch in Ehe, im Thema Ehe, dass es genau das Gleiche ist, aus Liebe heraus gehorsam zu sein. Wir hatten gestern Abend eine bisschen lustige Situation, weil ich wollte sicher gehen, dass das, was ich hier spreche, auch der Realität bei mir zu Hause entspricht und ich hier nicht was sage und Juri da sitzt und denkt sich so, oh, alles gelogen. Und dann habe ich ihn, ich bin ins Bett gekommen, ziemlich spät, ich hatte die Predigt noch zu Ende geschrieben und ich habe ihn gefragt so, Juri, wer hat bei uns zu Hause die Hosen an? Ich habe richtig gemerkt, wie er so verunsichert wird. Ist das eine Falle? Was kann ich dazu sagen? Und dann hat er auch so versucht, so sehr politisch korrekt zu antworten. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt sag doch mal. Dann, wenn einer sagen würde, Juri, wer hat bei euch zu Hause die Hosen an? Du darfst nur einen Namen sagen. Und dann hat er gesagt, ja, das sollte wohl ich sein und deswegen bin ich das auch. Und ich habe gedacht, ich bin dankbar für diese Antwort. Das ist genau die Ehe, in der ich leben möchte, wo ich aus Liebe heraus mich unterordne und meinem Mann gegenüber gehorsam bin. Er hat sich diese Position nicht genommen und mich nicht unterdrückt und mich unterworfen und sagt mir, du hast gehorsam zu sein, sondern wenn er geantwortet hätte, weißt du mir, du machst es mir manchmal schon ein bisschen schwer, der Chef hier zu Hause zu sein, dann müsste ich an mir arbeiten und was korrigieren, weil ich möchte, das ist meine persönliche Entscheidung, ich möchte, dass er die Autorität bei uns zu Hause ist. Ich empfinde das als ein Segen und ein Privileg, in so einer Ehe leben zu dürfen. Und ich finde, dass er das richtig gut macht. Und aus Liebe heraus tue ich dann auch Dinge, die ich vielleicht sonst oder lasse ich Dinge, die ich vielleicht sonst gerne tun würde, weil ich gerne aus Liebe gehorsam sein will. Ich will, dass mein Mann glücklich ist. Ich will, dass mein Mann zufrieden ist und auch stolz auf mich ist. Und das ist meine Motivation. Wenn er mir jetzt sagen würde, das darfst du nicht anziehen, weil ich es gesagt habe und das darfst du nicht anziehen, weil ich es gesagt habe, Ich kenne mich, ratet mal, ich würde genau das anziehen, einfach nur, um zu zeigen, ich kann anziehen, was ich will. Aber wenn er mir so begegnet, dass er mich sieht und mich nicht unterdrücken will, dann möchte ich mich auch gerne unterordnen und ihm diesen Platz geben. Jesus ordnet sich andauernd dem Vater unter in der Bibel. Ich könnte ganz viele Bibelstellen hier rausziehen. Und offensichtlich hält Jesus Autorität und Gehorsam für richtig und ist sogar selber gehorsam bis zum Tod und ordnet seinen eigenen Willen und auch seine eigenen Bedürfnisse unter den Willen des Vaters. Und wenn jetzt Jesus als mein größtes Vorbild das tun kann, ist es dann nicht auch für uns das Richtige oder kann es für uns und auch für unsere Kinder nicht verkehrt sein, seinen Willen und seine Bedürfnisse unterzuordnen? Es gibt auch eine Konsequenz in der Bibelstelle, die wir gemeinsam gelesen haben, nämlich wenn wir gehorsam sind, weil wir ihn lieben, dann werden wir auch eine Wohnung haben bei Gott in Ewigkeit. Und hier habe ich noch andere Verheißungen, die wir in der Bibel finden, die Gehorsam mit sich bringt. Punkt 2, Verheißungen für Gehorsam. Ich habe 2 Bibelstellen aus dem Alten Testament, die ich besonders ermutigend finde. 5. Mose 5, Vers 32 bis 33. So gebt nun Acht, dass ihr tut, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat und weicht nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Ein guter Bibelvers für die heutige Zeit sowieso, deswegen lese ich ihn noch einmal. So gebt nun Acht, dass ihr tut, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat und weicht nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Warum? Damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr lange bleibt in dem Land, das ihr besitzen werdet. Das ist doch eine richtig starke Verheißung, oder? Für Gehorsam. 5. Mose 5, Vers 29. Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Wenn du mal Kinder hast, dann macht das was mit dir. So wissen, es gibt eine Verheißung, dass wenn wir Gottes Gebote halten, dass es ihnen gut geht und ihren Kindern ewiglich. Und etwas, was ich bin super gerne gehorsam, wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass meine Kinder auch ein gesegnetes Leben dadurch haben. Und auch ins Neue Testament wollen wir natürlich gucken. Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber, das ist jetzt ein wichtiger Vers, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in all seinem Tun. Ich möchte gerne mit euch überlegen, wie können wir das, was wir gehört haben, auch ganz praktisch umsetzen, damit wir eben Täter werden können und jetzt nicht heute nur ein paar Dinge gehört haben, sondern das mit nach Hause nehmen und tatsächlich umsetzen, was im Wort Gottes steht. Also drittens, Gehorsam im Alltag. Mias YouTube-Channel. Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für mich, den wir in der Jakobus-Bibelstelle gelesen haben, er nennt es das Gesetz der Freiheit und nicht der Unterdrückung. Gottes Gebote, gehorsam zu sein, ist das Gesetz der Freiheit. Gehorsam verheißt uns Segen und glückselig sein, sogar für unsere Kinder. Und ein Beispiel möchte ich euch gerne mal zeigen. Stellt euch mal vor oder denkt mal drüber nach, in welchem Segen wir heute leben würden, wenn Eva und Adam gehorsam gewesen wären. Gott hat dieses Gebot gegeben, nicht um sie zu unterdrücken, sondern weil er den vollen Segen für sie wollte. Und sie waren ungehorsam. Ja, und über die Konsequenzen haben wir in den letzten Wochen ja schon viel gesprochen, haben eine ganze Reihe dazu gehabt, warum das Kreuz. Auf jeden Fall war Gottes Intention, dass er eine Regel aufgestellt hat und auch nur eine. Und dass er gesagt hat, ihr sollt nicht davon essen, ihr sollt gehorsam sein, war ihr Schutz. Und dass sie in der Fülle der Herrlichkeit leben sollten. Aber Ungehorsam hat bewirkt, dass das nicht mehr zugänglich war. Und wenn Gehorsam für dich in deinem, was du erlebt hast und deine persönlichen Erfahrungen, du es immer nur als negativ erlebt hast und als Unterdrückung erlebt hast und nicht als ein Gesetz der Freiheit, ist es auch nicht verwunderlich, warum dieses Thema vielleicht für dich so schmerzhaft oder so schwierig ist und du dich damit schwer tust, zu sagen, ich möchte mich unterordnen oder gehorsam sein. Das ist nicht verwunderlich, das ist absolut menschlich, aber die gute Nachricht ist, Gott kann dich da heilen und deinen Schmerz heilen und auch wiederherstellen. Und das möchte er auch tun. Denn aus unserem persönlichen Schmerz und aus unserer persönlichen Verletzung heraus, deswegen Schwierigkeiten damit zu haben, Gott gegenüber gehorsam zu sein, ein Thema, also Schwierigkeiten zu haben, Autoritäten anzuerkennen, das wird leider dich oft zurückhalten und nicht in die Fülle und in das Gesetz der Freiheit führen. Das ist eigentlich eine Freiheit, die das Gesetz für uns bedeutet. Und ich möchte euch das gerne erklären. Ich benutze oft dieses Beispiel von Eltern, also wenn ich über Gottes Gebote spreche, über Eltern und Kinder und die Herdplatte. Eltern geben ihren Kindern ein Gebot. Du sollst nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Und die Kinder, die verstehen manchmal noch nicht, warum nicht. Die sehen, du bist doch jeden Tag an dieser Herdplatte. Ich sehe das doch. Und du drehst an diesen ganzen Knöpfen und dann rührst du was. Und dann hast du einen riesen Spaß dabei und pfeifst doch. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du mir den Spaß nicht gönnst. Und deswegen werde ich trotzdem auf die Herdplatte fassen. So könnte ein Kind doch denken, oder? Warum ist hier Gehorsam wichtig? Warum wollen Eltern hier von ihrem Kind gehorsam? Weil sie das Kind unterdrücken möchten? Oh, Kochen macht so einen Spaß, das darf nur ich. Das habe ich für mich reserviert und du darfst mir dabei zugucken. Oder möchten sie ihr Kind schützen? Du bist noch zu klein, du verstehst das noch nicht, du kannst dich hier ernsthaft verletzen. Und weil ich dich liebe, weil ich nicht mit dir in die Notaufnahme fahren möchte, deswegen möchte ich, dass du gehorsam bist. Gehorsam zu fordern, das tut Gott auch nur aus Liebe, weil alle seine Regeln und alle seine Gebote in der Bibel nur zu unserem Besten sind und nur zu unserem Schutz dienen. Und deswegen muss es uns auch nicht schwerfallen, uns Gott zu unterordnen und ihm gehorsam zu sein, weil so wie wir aus Liebe gehorsam sind, fordert er auch nur aus Liebe Gehorsam. Noch ein Beispiel. Warum ist es nicht schwer, einem Fallschirmspringlehrer gegenüber gehorsam zu sein? Wenn ich noch nie Fallschirm gesprungen bin und ich habe jetzt hier jemanden, der mir das erklärt und mir das zeigt und der sagt, auf gar keinen Fall sollst du diesen Hebel ziehen, weil dann ist der Fallschirm weg. Wer würde dann sagen, Gehorsam, das ist nichts für mich, ich ziehe den Hebel. Nein, es macht oft Sinn. Und gerade wenn wir an Gott als Autorität denken, dass wir alle unsere Schmerzen und persönlichen Erfahrungen niederlegen und wieder lernen, Gott zu vertrauen und dass es wichtig ist, ihm gehorsam zu sein. Ich hatte ein richtig cooles Gespräch mit einer Frau, die mal früher Christ war und dann nicht mehr. Und sie hatte kurz vor mir ein Gespräch mit jemand anderem und er hatte ihr gesagt, weißt du, ich bin Christ und deswegen ist Sex vor der Ehe für mich Sünde und du wirst in der Hölle schmoren. Und sie saß mir gegenüber, ich kannte sie gar nicht besonders gut, habe sie an dem Tag kennengelernt und war damit konfrontiert. Und dann hat sie mich gefragt, was denkst du? Was denkst du, ist Sex vor der Ehe Sünde? Und dann habe ich ihr auch gesagt, ich will das gar nicht von der Seite aufziehen, dass hier irgendjemand in der Hölle schmoren wird oder was hier erlaubt oder verboten ist. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Gott Sexualität in die Ehe gelegt hat als unseren Schutz. Sex ist die Herdplatte. Du kannst dich so arg verbrennen. Es kann dir so wehtun. Ich habe ja auch gesagt, weißt du, wie viele Frauen hier schon bei mir gesessen haben und geweint haben, weil sie ihr Herz geöffnet haben, sich hingegeben haben und nachher ist keine Ehe draus geworden, weil sie betrogen worden sind oder auch sonst anderen Themen, weil sie ihren Wert angefangen haben, daraus zu ziehen, sich darüber zu definieren. Und sie sind hier und sie sind gebrochen und sie weinen. Und deswegen hat Gott Sexualität in die Ehe gelegt. Es ist zu deinem Schutz und damit es dir gut geht und damit du nicht verletzt wirst und nicht, weil Gott dir den Spaß nicht gönnt. Und so kannst du dir jedes Gebot der Bibel angucken. Es geht nicht darum, dass Gott dich irgendwo unterdrücken will, dich zu irgendetwas zwingen will, sondern er liebt dich und er weiß, was das Beste für dich ist. Und wir dürfen aus Liebe heraus Ja zu seinen Geboten sagen. Wisst ihr, die letzten Situationen in meinem persönlichen Leben, die zeigen mir auch, dass Gottes Gebote nur das Beste für mich wollen. Ich will hier mal ein paar Alltagsbeispiele reinbringen. Ich bin letzte Woche geblitzt worden. Und es war eine 30er-Zone und ich war wahrscheinlich so bei 65. Und ich komme hier rein, ich habe Soundcheck für die Moderation und ich bin richtig genervt. Ich denke daran, wie kann ich das von meiner Mutter verheimlichen? Die hat, als ich schon beim letzten Mal den Führerschein abgeben musste, hat sie zu mir gesagt, ich kenne keine Person, die schon zweimal den Führerschein abgeben musste. Wie wäre das dann halt jetzt? Und ich habe richtig schlechte Laune gehabt. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich fange an zu überlegen, wann kann ich das abgeben? Kann ich mich da vielleicht rauskaufen? Oder wie wird das so passieren? Mit Freundinnen bin ich nach Paris gefahren. Es hat mich belastet. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was steht denn in Gottes Wort? Sollen wir uns Sorgen machen und ängstigen? Ich kann nichts daran ändern, was passiert. Ich weiß nur, egal was da kommt, ich werde das schaffen und ich werde da durchkommen. Es wird ein Kackmonat sein. Hoffentlich habe ich dann endlich meine Lektion gelernt und dann wird es gut werden. Aber diese emotionalen Kapazitäten, die es mich gekostet hat, die waren schlecht für mich. Die haben mir geschadet, wenn ich mich hier auf Gottes Gebot stellen würde. Heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dann wäre es meinem Herzen besser gegangen, als mich damit zu befassen. Übrigens kam raus, dass sonntags doch keine 30er-Zone ist. Von daher, ja, komme ich, es ist nur in der Woche 30. Also komme ich vielleicht auch noch davon. Wir werden sehen. Sabbat einhalten. Das letzte Mal, als ich so richtig am Boden war und nicht mehr klargekommen bin in meinem Leben und auch mental und wirklich gekämpft habe gegen Angstzustände und finstere Gedanken war, weil ich überarbeitet war. Gottes Gebot, den Sabbat einzuhalten, ist zu meinem Schutz, weil wir Menschen Grenzen haben, weil wir ausruhen müssen, weil wir auftanken müssen. Wenn ich hier ungehorsam bin, dann brauche ich nicht sagen, Gott, du gönnst mir das nicht, so viel zu arbeiten, sondern du willst mein Bestes, du willst meine Gesundheit, deswegen möchte ich hier gehorsam sein und mir Ruheräume schaffen in meinem Alltag. Unvergebenheit, auch ein Thema, was die letzten 2 Jahre, wo ich gemerkt habe, es hat mich verletzt. Ich habe immer noch gewisse Situationen aus meiner Vergangenheit nicht vergeben. Und die haben mir so wehgetan, dass es mich bis heute manchmal triggert und auch wieder ganz schlimm neu verletzen kann. Wer hat denn den Schaden davon? Ich. Gott gibt doch nicht das Gebot, dass wir vergeben sollen, weil er uns zwingen will oder unterdrücken will. Es ist nicht gut für dich und für dein Herz, diesen Gift mit dir rumzutragen. Sondern du solltest deswegen vergeben, Dinge ansprechen und Situationen klären. Auch hier in der Church muss ich sagen, so die Dinge, die mich am meisten beschäftigt haben dieses Jahr und wo ich gemerkt habe, wir haben ja hier nicht viele Schwierigkeiten, das ist ja hier eine sehr fantastische Church, aber wenn es mal einen Konflikt gab, dann kam der zum Beispiel durch schlechtes Reden und hinter dem Rücken reden. Und wir finden das im Wort Gottes ganz klar. dass unsere Worte eine Waffe sind und dass wir sehr weise damit umgehen sollen. Und um auch mal diese Karte zu spielen, wir haben das in unserer Church-DNA. Wir als Leitungsteam haben, kannst es so nennen, Regelkatalog, hier in der Church wird nicht schlecht geredet. Du darfst gerne Dinge anders sehen, du darfst gerne Kritik haben, du darfst jederzeit auf uns zukommen und mit uns über Dinge sprechen. Aber schlecht reden tun wir hier nicht. Und das führt nur zum Schaden in der Church und das wollen wir nicht. Deswegen ist es ein Gebot aus Liebe und das wir auch aus Liebe annehmen sollten. Und wenn irgendwie jemand sich von dieser Predigt heute angegriffen fühlt, meine E-Mail-Adresse ist mia@urbanlifechurch.de. Da darfst du gerne deine ganze Kritik hinschicken. Ich bin da sehr offen für. Nur bitte fang nicht an, darüber zu reden und ein Feuer zu legen, das du vielleicht nachher nicht mehr löschen kannst und was einen Schaden hier in unserer Kirche anrichten wird. Ich möchte gerne schließen mit Sprüche 10, Vers 17. Ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet. Wer aber die Mahnung unbeachtet lässt, der leitet in die Irre. Ich möchte heute für uns beten, dass wir kein Problem mehr mit Gottes Autorität haben, weil es ein Pfad zum Leben ist. Ich glaube, oder ich hatte so den Eindruck schon im Worship, dass hier heute manche Menschen sind, die Buße tun müssen. Und nicht, weil Gott dich dazu zwingen oder unterdrücken oder demütigen will, überhaupt gar nicht, sondern damit du in dem vollen Segen leben kannst, gehorsam zu sein, für manche Dinge Vergebung bekommen zu haben. Buße ist was absolut Biblisches und worüber wir heutzutage auch gar nicht mehr gerne reden. Aber ich glaube, wenn du angesprochen bist, das musst du hier überhaupt nicht öffentlich machen, bevor du anfängst zu schwitzen oder sonstiges, das darfst du an deinem Platz mit Gott ausmachen, zu sagen, ich weiß, dass das nicht richtig war und das tut mir leid, bitte vergib mir. Ich glaube, dass hier heute Menschen sind, wo Gott deine Verletzungen heilen will. Dort, wo du vielleicht Machtmissbrauch erlebt hast und Autorität negativ eingesetzt wurde, um dich zu manipulieren oder dich zu Sachen zu zwingen und dass Gott dein Herz wieder heilen möchte. Ich glaube, dass Gott heute dein Herz berühren will, damit dein Vertrauen auch vor allen Dingen zu ihm wiederhergestellt wird und du keine Angst mehr davor haben musst, dich ihm unterzuordnen oder gehorsam zu sein. Und ich glaube, dass Gott heute unseren Gehorsam will, weil wir ihn lieben. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam aufstehen würden. Und ich würde gerne einfach eine Minute nehmen, wo du still werden kannst vor Gott. Und wo wir dem Geist Gottes die Möglichkeit geben, so wirklich an unseren Herzen zu wirken, vielleicht Wunder zu tun, denn dort, wo ein Herz geheilt wird, das ist ein Wunder. Dass der Heilige Geist dich vielleicht heute überführen wird von Dingen, wo du weißt, okay, hier muss ich zurückkehren oder hier muss ich Buße tun. Ich will einfach gerne eine Minute nehmen, wo du einfach vor Gott kommst und genau das mit ihm ausmachst, was gerade zwischen dir und ihm ist. Und wenn du heute Morgen als Ausdruck von deiner Unterordnung Gott zeigen willst, ich will dir gehorsam sein, dann darfst du gerne deine Hände mit mir heben und ich möchte gerne mit uns beten. Gott, wir wollen demütige Herzen haben und wir wollen so mutig sein, heute diesen Schritt auf dich zuzugehen und unsere Herzen für dich zu öffnen. dort, wo unser Stolz uns vielleicht zurückgehalten hat oder unsere Angst uns zurückgehalten hat, wegen den Verletzungen, die wir schon erlebt haben und das, was in uns ist und irgendwie schon verunsichert und gebrochen ist. Wir wollen heute Morgen so mutig sein, dir das entgegenzustrecken und dich einzuladen. Komm du in unsere Herzen und mach alles wieder heil und stelle eine göttliche, natürliche Ordnung wieder her, auch in unseren Herzen. Und dass wir kein Problem damit haben, dich als Autorität anzuerkennen und dir gehorsam zu sein und gerne in diesen Wegen wandeln und das gerne auch in unserem Alltag ausdrücken wollen, in allen Bereichen, wo es uns berührt, in unseren Familien, Freundschaften, in der Erziehung, in unseren Ehen. Wir möchten so gerne hier ein göttliches Leben führen, ein Leben, das dir wohlgefällt und ein Leben, ein Pfad, das zum Leben hinführt und wo wir in deinem Segen leben dürfen und sehen dürfen, dass alles, was wir tun, glückselig ist. Und wir wollen dir sagen, Gott, dass wir uns aus Liebe dir unterordnen und dir gehorsam sein wollen. Du sollst der König sein, du sollst unser Gott sein und wir geben dir den ersten Platz in unserem Leben und wir geben dir diese Autorität, dass du über uns herrschen sollst. Wir wollen uns wirklich vor dir beugen und dir diese Ehre geben und wollen das gleich auch im nächsten Lied gemeinsam singen, dass dein Name erhöht ist. Amen.